Die NATO feiert sich selbst. 75 Jahre alt ist die Militärallianz geworden. Vertreter der 32 Mitgliedstaaten sind zu diesem Anlass nach Washington geflogen. Vor Ort und rund um den Gipfel wurden dann spezielle Geschenke verteilt. 40 Milliarden Euro zusätzlich gehen an die Ukraine. Die zugesagten Kampfflugzeuge werden ab jetzt geliefert. In Deutschland werden US-Langstreckenraketen stationiert. Olaf Scholz erklärt sich für eine Führungsrolle bereit. Deutschland als größtes NATO-Land der EU habe eine natürliche Verantwortung. Es gibt also viel zu besprechen und wir freuen uns auf Harald Kujat. Der General AD war Generalinspekteur der Bundeswehr und Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Herr Kujat, guten Tag.
Ich grüße Sie. Hallo.
Vor 4,5 Jahren sprach Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron von einer hirntoten NATO. Welche Diagnose stellen Sie der NATO heute?
Ja, fragen Sie mich erstmal, welche Diagnose stelle ich Herrn Macron? Also ich habe das damals für falsch gehalten. Ich habe aber auch für falsch gehalten, dass er vor einiger Zeit angekündigt hat, dass er bereit sei, 20.000, glaube ich, Soldaten in die Ukraine zu schicken, für den Fall, dass Russland die Verteidigungslinien der Ukraine durchbrechen sollte und falls die Ukrainer darum bitten würden. Also man sieht, wie die Dinge sich verändert haben. Und so hat sich ja auch die NATO verändert. Ich habe ja viele Jahre in der NATO verbracht, auf unterschiedlichen Positionen. Und die NATO hat natürlich ihre Verdienste, das muss man ja anerkennen. Denn sie hat 75 Jahre lang Frieden und Sicherheit und Freiheit auch für uns garantiert und hat das auch eingehalten. Aber das heißt nun nicht, dass man mit allem einverstanden sein muss, was die NATO macht. Das hängt eben davon ab, wie diese NATO-Mitgliedstaaten, was sie einbringen in diese Allianz. Denn es ist ja immer eine Kombination aus den Interessen aller Mitgliedstaaten, was letztlich die Sicherheitspolitik der Allianz ausmacht. Und dass es in den letzten Jahren einige Veränderungen gegeben hat, mit denen man nicht hundertprozentig einverstanden sein kann. Und das bezieht sich in erster Linie auf die Einstellung und auf das Verhalten gegenüber dem Ukraine-Krieg.
Die NATO wirkt auf jeden Fall so aktiv wie lange nicht mehr, vielleicht auch so vital. Die Frage ist, ob sie auch intelligent handelt. Also die Ukraine wird mit weiteren Milliarden unterstützt, auch mit Kampfflugzeugen. Und in der Abschlusserklärung heißt es, die Ukraine sei auf einem unumkehrbaren Weg in die NATO. Wie schätzen Sie diese Positionierung ein?
Naja, diese Formulierung ist natürlich bewusst gewählt worden, um zu sagen, wenn es einen Regierungswechsel in den Vereinigten Staaten gibt am 9. November, dann wird das an dieser Position der NATO nichts ändern. Das ist natürlich naiv. Denn natürlich kann, wenn es einen Präsidenten Trump gibt, das jederzeit geändert werden, und zwar von einem Tag auf den anderen. Der andere Passus in dieser Erklärung ist ja dann auch, dass die Entscheidungen, die dort getroffen wurden zur Unterstützung der Ukraine, sozusagen eine Brücke darstellen für die Mitgliedschaft der Ukraine. Das ist ja das, was der NATO-Generalsekretär schon seit einiger Zeit sagt. Aber entscheidend ist etwas ganz anderes, nämlich in diesem Zusammenhang wird nämlich auch festgestellt, dass die Ukraine dann Mitglied wird der Allianz, wenn alle Alliierten damit einverstanden sind und wenn die Ukraine die Voraussetzung erfüllt hat für eine Mitgliedschaft. Das ist ja nun genau das Gegenteil von dem, was die beiden vorher zitierten Passagen sagen. Und da muss man eben wissen, dass es in der Allianz eine ganze Reihe von Staaten gibt inzwischen, und es werden eigentlich mehr, die nicht bereit sind, die Ukraine als NATO-Mitgliedstaat einzuladen. Und einer dieser Staaten sind die Vereinigten Staaten. Der amerikanische Präsident Biden hat noch am 4. Januar in einem Interview des Time-Magazins gesagt, die Ukraine werde nicht Teil der NATO. Die USA würden ihre Beziehung zur Ukraine wie zu anderen Ländern gestalten, denen sie Waffen liefern, damit sie sich in Zukunft verteidigen können. Und er fügte dann hinzu, wörtlich, ich war derjenige, der sagte, dass ich nicht bereit bin, die NATO-Isierung der Ukraine zu unterstützen.
Lassen Sie uns auf die militärische Position Deutschlands blicken. In den vergangenen Jahren hieß es ja oft, Polen würde Deutschland ein Stück weit den Rang ablaufen. Polen bemühte sich um US-Militär im Land. Nun aber soll das Ukraine-Kommando der NATO nach Wiesbaden ziehen und US-Langstreckenraketen stationiert werden. Welche Bedeutung hat Deutschland?
Ja, nun, der NATO-Generalsekretär hatte ja vor einiger Zeit schon drei Punkte vorgeschlagen. Der erste war eben, dass die Koordination der Ausbildung und die Unterstützungsmaßnahmen durch ein NATO-Kommando in Wiesbaden erfolgen soll, künftig. Und das zweite war, dass ein NATO-Fonds gebildet wird über 100 Milliarden Euro für einen Zeitraum von 5 Jahren, in dem die Ukraine unterstützt werden soll. Und das dritte war, dass man einen Rahmen legen sollte, einen NATO-Rahmen, um die bilateralen Verträge zwischen den NATO-Mitgliedstaaten und der Ukraine. Der erste Punkt ist nun entschieden worden. Der zweite Punkt ist in abgemagerter Form entschieden worden, nämlich es wurde nur bewilligt 40 Milliarden im nächsten Jahr. Und dabei bleibt es erstmal. Und der dritte Punkt tauchte gar nicht mehr auf. So, und was dieses Hauptquartier zur Koordination betrifft, muss man sagen, es gibt dort bereits ein amerikanisches Hauptquartier in Wiesbaden-Erbenheim, das auch weiterhin bestehen wird. Denn die Unterstützung der Ukraine beläuft sich ja nicht nur auf die Koordinierung der Unterstützungsmaßnahmen und der Ausbildung ukrainischer Soldaten, sondern es geht um viel mehr. Es geht auch um Informationen, die wichtig sind für die Kriegführung. Es geht um operative Planungen. So ist ja beispielsweise die große Offensive der Ukraine im letzten Jahr von amerikanischen Offizieren und britischen Offizieren geplant worden, also der Operationsplan erstellt worden. Es geht also um wesentlich mehr. Aber mit dieser Entscheidung wird natürlich ein erhebliches Maß an Verantwortung auf die Europäer verlagert. Und damit wird nicht nur die Verantwortung für die Unterstützung verlagert, sondern auch für den Fall, dass es tatsächlich zu einer militärischen Niederlage kommen sollte der Ukraine. Dafür würden dann auch in Zukunft die Europäer die Verantwortung tragen.
Bundeskanzler Olaf Scholz sprach ja von einer deutschen Verantwortung. Finnlands Präsident Alexander Stubb hat den deutschen Begriff Zeitenwende verwendet. Ist Deutschland auf dem Weg zu einer Militärmacht, zu einer militärischen Führungsrolle?
Die Bundeswehr ist nicht in dem Zustand, gegenwärtig die Aufgaben und die Herausforderungen der Landes- und Bündnisverteidigung zu erfüllen. Der Grund dafür ist nicht nur, dass die Bundeswehr unterfinanziert war über längere Zeit, sondern vor allen Dingen, dass im Jahre 2011 eine Reform durchgeführt wurde, die sogenannte Neuausrichtung der Bundeswehr. Und Neuausrichtung hieß damals, weg von der Landes- und Bündnisverteidigung hin zu lediglich Auslandseinsätzen. Und entsprechend wurde die Struktur der Bundeswehr, der Personalumfang, Ausrüstung und Bewaffnung, alles wurden auf lediglich Auslandseinsätze ausgerichtet. Der Grund dafür war, dass man sagte, Deutschland ist nicht mehr bedroht, Europa ist nicht mehr bedroht, wir haben mit Russland ein ausgesprochen positives Verhältnis, wir brauchen das also nicht mehr. Dieses ist ein klarer Verfassungsbruch. Denn die Verfassung schreibt vor in Artikel 87a, der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. That's it. Und da ist nichts von Auslandseinsätzen die Rede. Und die Aufstellung zur Verteidigung, die Forderung der Verfassung, bedeutet auch, dass die Bundeswehr in der Lage sein muss, diesen Auftrag der Verfassung zu erfüllen. Das ist sie seit 2011 nicht mehr. Wir leben also seither mit einem Verfassungsbruch. Und es werden ja jetzt einige Reformen punktuell durchgeführt, aber eine grundlegende Reform ist bisher noch nicht erfolgt. Insofern ist Deutschland in Europa nicht die beherrschende Militärmacht, sondern wir haben einen erheblichen Nachholbedarf.
Es klingt aus der Sicht eines Militärs so, als wenn das deutsche Militär eigentlich noch zu schwach wäre. Aus Sicht der Bürger klingt das alles ein bisschen anders. Zeitenwende, massive Investitionen in Rüstung. Wir haben die Debatte um die Wehrpflicht. Wir haben Waffenlieferungen, wir haben neue Waffenbestellungen. Wir haben ein Militärkrankenhaus der Amerikaner mit mehreren tausend Plätzen, was gerade neu gebaut wird. Wir haben jetzt Wiesbaden. Das macht den Menschen Angst. Wie weit sind wir davon entfernt, wirklich in den Krieg zu ziehen?
Ja, das ist ja möglicherweise sogar die Absicht. Diese Bedrohungsfurcht, die ist ja eigentlich entstanden im Herbst, also nach dem Scheitern der ukrainischen Offensive. Da begann es eigentlich, die Russen würden sich vorbereiten auf einen Krieg. Insbesondere sei die Rüstungswirtschaft umgestellt auf Kriegswirtschaft. Und einige wissen ja genau, wann die Russen angreifen werden, nämlich im Jahr 2029. Und deshalb müssen wir jetzt schnellstens aufrüsten, also da uns wieder in die Lage versetzen, uns verteidigen zu können. Und in der Tat, da muss ich den Verteidigungsminister Pistorius in Schutz nehmen. Er tut ja auch einiges, um die Bundeswehr wieder leistungsfähiger zu machen. Aber eben diese grundsätzliche Ausrichtung, die ist eben nicht erfolgt. Und da spielt natürlich auch die Debatte um die Wehrpflicht eine Rolle. Wie will die Bundeswehr überhaupt ihre Kriegsstärke erreichen? Nicht? Die Bundeswehr hatte ja lange Zeit während des Kalten Krieges eine Friedensstärke, eine Tagesantrittsstärke, wie wir das nennen, von 495.000 Mann. Und die Kriegsstärke war das Dreifache. Das heißt, diese Reservisten waren integrierbar in ihre Verbände. Also im Falle eines Krieges gehen die zu ihrer Einheit und dann sind ihre Waffen und ihre Ausrüstung ist da. Und innerhalb von 72 Stunden war die gesamte Bundeswehr in ihren Verteidigungsstellungen. Das ist heute ausgeschlossen. Und früher war es auch wesentlich einfacher, Maßnahmen zu treffen. Also ich erinnere nur daran, 1972 war es eben so, dass die Amerikaner auf eine Verstärkung der Bundeswehr nochmal drängten. Die Bundeswehr war damals 425.000 Mann stark. Georg Kleber war Verteidigungsminister. Und Georg Kleber hat mit einem Federstrich die Bundeswehr um 70.000 Mann verstärkt und hat auch modernste Ausrüstung und Bewaffnung beschafft für die Bundeswehr. Das ist heute alles nicht der Fall. Und jetzt kommt noch etwas hinzu, weil wir ja ganz aktuell sein wollen. In Washington wurde eben auch über dieses 2%-Ziel gesprochen. Es wurde gesagt, die Masse der Mitgliedstaaten haben das Ziel erreicht, andere noch nicht. Und die wurden eben gebeten, das nun auch zu tun. Aber es wurde auch gesagt, es gibt eben Staaten, bei denen gibt es einen erheblichen Nachholbedarf. Und deshalb reichen diese 2% nicht aus. Es müsste wesentlich mehr sein. Und das schwirren ja auch schon Zahlen von 3% herum, teilweise sogar noch höher. Gemeint ist damit natürlich Deutschland in erster Linie. Und da frage ich Sie, wie wir das wohl bewerkstelligen wollen, wo wir gerade eben einen Verteidigungshaushalt fertig geplant haben, der ist ja noch nicht entschieden, der nur um 1,2 Milliarden steigt.
Die NATO feiert ihr 75-jähriges Bestehen. In Washington wurden aber vor allem ernste Töne angeschlagen und Botschaften der militärischen Entschlossenheit gesendet. Darüber sprachen wir mit Harald Kujat. Der General AD war unter anderem Generalinspekteur der Bundeswehr. Herr Kujat, vielen Dank.
Gerne.